Da sind wir wieder. Eine neue Folge Green Deal, euer Podcast rund um Klima- und Umweltschutz von Euronet Plus. Ich bin Dagmar Selle. Hi zusammen. Und lasst uns heute mal über ein verdammt wichtiges Thema sprechen, das zwar schon lange um uns herum summt und brummt, ständig besprochen wird, aber so eine richtig zündende Lösung bisher nicht da ist. Es geht um die Bienen und vor allem, wie wir sie am besten schützen können. Wir, also jeder Einzelne von uns, aber auch was die Politik da macht und machen kann. Insbesondere natürlich die EU-Kommission. Es dreht sich in dieser Folge also alles um die Frage, wie schützen wir unsere Bienenvölker? Schauen wir mal auf die Fakten. Es gibt rund 600.000 Imker in der EU, die produzieren mit ihren Bienenvölkern pro Jahr etwa 250.000 Tonnen Honig. Damit sind wir der zweitgrößte Honigproduzent auf der Welt nach China. Allerdings beobachten die Imker seit etwa 10 bis 15 Jahren einen ungewöhnlichen Rückgang der Bienenbestände. Besonders in Westeuropa ist das der Fall. Also in Ländern wie Frankreich, Belgien, der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Italien und Spanien. Eine Ursache dafür allein haben Experten der EU bis heute nicht ausfindig machen können. Sie sagen, es sind mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Intensive Landwirtschaft spielt eine Rolle, vor allem der Einsatz von Pestiziden, aber auch Viren oder genetisch veränderte Pflanzen lassen den Bienenbestand schrumpfen. Vor einigen Jahren hat die EU-Kommission dann 3,3 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt, um Strategien im Kampf gegen den Bienenrückgang zu entwickeln. Es gab Überwachungsstudien in 17 Mitgliedstaaten. Und dann kam da schon immer mehr in Schwung. So ist er zum Beispiel Teil des Green Deals, dass die EU zum Schutz der Bienen den Einsatz von chemischen Pestiziden bis 2030 halbieren will. Und auch die deutsche Bundesregierung oder auch die Landesregierungen stoßen da immer mehr Programme an. Denn klar, ohne Bienen wird irgendwann unser Essen knapp. Allein 84% der Getreidesorten sind davon abhängig, dass sie von Bienen und anderen Insekten bestäubt werden. Um neue Wege zu gehen, hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auch einen Wettbewerb zur insektenfreundlichen Landwirtschaft ausgerufen. Und die Gewinnerbeiträge, ich habe mir die mal als Recherche zu dieser Folge angesehen, die sind echt innovativ. Wie zum Beispiel dieses Projekt, das gefällt mir besonders gut.
Wir wollen in dem Projekt Biogas Blühfelder Rhön-Grabfeld, Landwirtschaft und Naturschutz miteinander verknüpfen. Mittlerweile werden bei uns über 120 Hektar von den Blühflächen angebaut, die von 40 landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet werden. Und das hat alles damit begonnen, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie man die Energiegewinnung aus Biogas noch vielfältiger gestalten kann. Also weg von dem klassischen Mais hin zu blütenreichen Energiepflanzenmischungen.
Wir haben uns als Gemeinschaft von Landwirten die Frage gestellt, welche Früchte können wir anbauen, um Lebensraum für Insekten zu schaffen, die Artenvielfalt zu fördern. Dann haben wir uns zusammengesetzt und sind auf den Veitshöchheimer Hanfmix gestoßen. Wir persönlich hatten keine freie Fläche in dem Frühjahr, aber der Winter war streng, die Wintergerste ist ausgewintert, musste umgebrochen werden und das Feld wurde neu hergerichtet, dann eben mit dem Veitshöchheimer Hanfmix bestellt. Unsere Fläche gibt es jetzt 5 Jahre und nach den Startschwierigkeiten hat sie sich sehr gut entwickelt. Und obwohl jede Fläche mit demselben Saatgut gesät wird, sieht jede Fläche jedes Jahr anders aus.
Der Landwirt versteht sich ja normal erst als Landwirt, dann als Energiewirt. Und wir sagen halt, der kann auch Biodiversität produzieren. Mit dem Insektensauger haben wir versucht, eine Viertelstunde gerade auf diesem Feld zu saugen und dabei 225 Arten durch das Metabarcoding feststellen lassen. Was bedeutet, dass dieses Feld auch bezüglich der gesamten Artenvielfalt einen großen Mehrwert hat. Und es sind ja nicht nur die Insekten, die hier profitieren, sondern es profitiert vor allem die Vogelwelt auch davon, die diese Insekten als Nahrung hat. Wir können sehen, dass die Strukturen, die gebildet werden durch dieses Feld und dass die Nahrung, die gebildet wird, die eine besondere Bedeutung hat für eine ganze Reihe ganz interessanter Vogelarten.
Die Kooperationspartner bei dem Projekt sind der Bund Naturschutz, der Bauernverband, die Biogasanlagenbetreiber und die Imker. Also da profitiert der eine von dem anderen. Und nur durch die Kooperation sind wir jetzt auch heute da mit den 120 Hektar, wo wir stehen.
Dazu gibt es immer mehr Blühwiesen, Blühpatenschaften, Landwirte, die mit Imkern zusammenarbeiten. Da gibt es ein tolles Projekt in Holzheim im Landkreis Dillingen. Der Betreiber einer Bio-Christbaumkultur pflanzt jetzt zwischen seinen Nordmann-Tannen jede Menge blühende Pflanzen in Zusammenarbeit mit 2 Bio-Imkern und seine Tannen wachsen super. Also nichts damit, das Unkraut muss raus, sonst wächst der Rest nicht. Schließlich will niemand Zustände wie in China, wo Obstbäume und andere Pflanzen mittlerweile per Hand von Menschen bestäubt werden, weil es nicht mehr genug Bienen gibt. Guckt euch die Bilder im Netz mal an. Das ist echt so skurril wie gruselig. Aber lasst uns mit jemandem sprechen, der absolut im Bienenthema ist. Meine Expertin dieser Folge, Veronika Feicht vom Umweltinstitut in München. Ja, erstmal möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Hallo Frau Feicht.
Hallo.
Fangen wir vielleicht mal mit einer Bestandsaufnahme an. Also wie steht es Ihrer Ansicht nach um die Bienen in der EU und ist die Situation in allen Ländern denn gleich?
Ja, also um die Situation der Bienen und auch anderer Insekten in der EU steht es sehr schlecht. Muss man leider sagen, kürzlich ist erst ein Bericht von der EU-Kommission herausgekommen, in dem eben gewarnt wird, dass bei einem Drittel der Bienen- und Schmetterlingsarten in Europa der Bestand schrumpft. Und es gibt ja auch diese berühmte Krefelder Studie, die jetzt über Deutschland in dem Fall die drastische Entwicklung gezeigt hat vor einigen Jahren, dass eben 70% der Biomasse von Fluginsekten in den letzten 30 Jahren zurückgegangen ist. Also es ist ein sehr drastischer Rückgang von vor allem Wildbienenarten, aber eben auch ganz vielen anderen bestäubenden Insekten. Die Situation ist natürlich schon unterschiedlich nach Mitgliedstaaten, weil manche Länder ja auch einfach eine stärkere Intensivierung der Landwirtschaft haben als andere, wo noch mehr bäuerliche Strukturen vorherrschen. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass es ein Problem ist, was in der gesamten EU sehr, sehr dramatisch ist.
Jetzt gibt es ja seit einigen Jahren dieses geschärfte Bewusstsein für bienenfreundliche Gärten, Blühstreifen von Landwirten. Viele Unternehmen sind da ja auch marketingmäßig aufgesprungen. Hat sich die Lage dadurch verändert oder hakt es eigentlich ganz woanders?
Also grundsätzlich ist es natürlich erfreulich, dass es jetzt da auch in den letzten Jahren ein höheres Bewusstsein gibt für eben ja die Wichtigkeit des Insektenschutzes. Man muss allerdings natürlich bei solchen Marketingmaßnahmen auch aufpassen, ob es sich da nicht um reines Greenwashing handelt. Also viele von diesen insektenfreundlichen Blühmischungen, die man jetzt zum Beispiel im Gartencenter kaufen kann, wenn man sich die genauer anschaut, bringen den Insekten eigentlich nicht viel. Aber ja, grundsätzlich ist es natürlich schon eine erfreuliche Entwicklung. Allerdings muss man sagen, angesichts des dramatischen Verlusts eben von Lebensräumen für die Bienen, ist es natürlich eher ein ja sehr kleiner Beitrag, der das dramatische Bienensterben in der Gänze jetzt nicht aufhalten kann, weil hier geht es eigentlich um eine ganz andere Dimension, nämlich eben vor allem, ja wie gesagt, diesen dramatischen Verlust von Lebensräumen, sowohl durch die immer weitere Intensivierung der Landwirtschaft, aber auch allgemein den Flächenfraß, den wir halt beobachten können, und den Pestizideinsatz, der einfach für die Insekten massiv schädigend ist. Und die Gifte werden auch immer giftiger. Obwohl in der Masse weniger Pestizide ausgebracht werden als noch vor ein paar Jahren, ist es trotzdem eine schlechte Entwicklung für die Insekten und übrigens auch für die menschliche Gesundheit, weil die Stoffe, die eingesetzt werden, auch eben also eine immer höhere Toxizität erreichen.
Wenn das die größten Gefahren für die Bienen sind, kann dann jeder Einzelne von uns überhaupt was machen mit bienenfreundlichen Gärten und Blühstreifen?
Ja, im Kleinen kann natürlich jeder was machen. Also man kann in seinem eigenen Garten oder Balkon natürlich immer was dafür tun, dass sich Bienen und auch andere Insekten da wohlfühlen. Also es ist ja auch so, dadurch, dass mittlerweile eben die industrialisierte Landwirtschaft so viel Lebensraum für die Tiere auf dem Land zerstört hat, dass die Artenvielfalt in den Städten mittlerweile sogar höher ist als auf dem Land. Das heißt, gerade weil man jetzt zum Beispiel auch in der Stadt wohnt, kann man natürlich für Bienen ein Refugium schaffen, indem man seinen Garten oder Balkon eben mit bienenfreundlichen Blühpflanzen eben ausstattet. Aber natürlich auch auf die Art und Weise, wie man sich zum Beispiel politisch einbringt. Also welche Partei ich wähle oder ob ich mich jetzt in einer Bürgerinitiative engagiere für Artenvielfalt oder von mir aus in einer regionalen Gruppe Bildungsarbeit mache zur Aufklärung über das Insektensterben. Das sind ja alles Dinge, die jeder von uns machen kann und die natürlich einen Unterschied machen.
Was halten Sie denn von den Plänen der EU-Kommission zum Schutz der Bienen und Insekten? Da liegt ja einiges auf dem Tisch.
Ja, also die Pläne sind ja, dass der Pestizideinsatz halbiert werden soll. Das ist natürlich ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber unserer Meinung nach im Umweltinstitut bei weitem nicht weitreichend genug. Denn was es eigentlich bräuchte, um die Bienen und andere Insekten wirklich umfassend zu schützen, ist natürlich ein Komplettverbot von synthetischen Pestiziden. Die Hälfte weniger ist schon mal gut, reicht aber nicht aus, um dem Insektensterben in dem Maß, wie wir es gerade beobachten können, wirklich den Riegel vorzuschieben. Also eigentlich brauchen wir eben die komplette Ökologisierung der Landwirtschaft in der ganzen Fläche. Und das heißt dann auch, eben vielfältige Landschaftselemente, also Hecken, Bäume, Sträucher, auch geschlossene Kreisläufe in der Landwirtschaft und eben auch viel mehr zu setzen auf den Anbau von bienenfreundlichen Ackerfrüchten, wie zum Beispiel den Hülsenfrüchtlern. Und ja, insofern ist diese Halbierung ein guter Schritt, aber es müsste unserer Meinung nach noch viel weiter gehen.
Da sind ja schon ziemlich konkrete Wünsche auch jetzt von Ihnen dabei gewesen. Kann Politik das leisten? Kann Politik das durchsetzen? Also was würden Sie sich da von der EU-Kommission und generell der Politik wünschen?
Ja, also was ich mir da wünschen würde, wäre, dass ja in der Politik allgemein weniger einseitig auf Wirtschaftsinteressen geschaut wird und mehr auf eine Gemeinwohlorientierung. Es ist ja so, Naturschutz ist jetzt zumindest für mich kein Selbstzweck, sondern hat ja eigentlich das Ziel, auch für Menschen ein gutes und gerechtes Leben zu ermöglichen. Und wir sind ja auch alle angewiesen auf die Bestäubungsleistung von Insekten. Also es ist ja so, ein Drittel der globalen Lebensmittelproduktion hängt auch von der Bestäubung durch Insekten ab. Insofern ist es ja eigentlich in aller Interesse, auch der Wirtschaft übrigens, die zu schützen. Und ja, hier finde ich das etwas unerfreulich, dass sich da in der Politik oft diese Mythen der Pestizidindustrie sehr stark festgesetzt haben, dass wir eben Pestizide und übrigens auch Gentechnik, die wir auch ablehnen, brauchen, um die Welternährung zu sichern. Was also erwiesenermaßen auch, ich sag's jetzt mal so salopp, Quatsch ist. Es haben zum Beispiel 2008 schon 400 WissenschaftlerInnen im Auftrag der Weltbank festgestellt, ein Weiter-so in der Landwirtschaft ist keine Option und wir brauchen den Umbau der Landwirtschaft hin auf agrarökologische Maßnahmen, um eben zukunftsfähig zu sein. Und da würde ich mir dann eben an der Stelle auch mehr Orientierung an der Wissenschaft tatsächlich auch wünschen und weniger an bestimmten Lobbyinteressen.
Es gibt die Europäische Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten. Die hat ja auch noch mal ganz scharfe Forderungen. Auf jeden Fall gehen sie über die politischen Pläne der EU hinaus.
Ja, genau. Also wir fordern in der Europäischen Bürgerinitiative die Pestizidreduktion in der EU um 80% bis 2030 und dann ein Komplettverbot bis 2035. Das heißt allerdings nicht, dass wir jetzt die nächsten 14 Jahre noch weitermachen wollen, Business as usual mit den Pestiziden, sondern die giftigsten Stoffe, die auch von der EU-Kommission schon eingestuft wurden als Stoffe, die möglichst bald ersetzt werden sollten, weil sie so giftig sind. Also die wollen wir innerhalb von der nächsten 2 Jahre eigentlich abschaffen, quasi deren Einsatz. Die 15-Jahresfrist ist eigentlich vor allem gedacht für die Fungizide, die eben vor allem im Wein- und Obstbau eingesetzt werden und wo es nicht ganz so leicht ist, umzusteigen. Und da wollen wir dann eben mit dieser Frist auch den Landwirtinnen die Möglichkeit geben, ja, diese Zeit zu nutzen, um eben den Umstieg auf ökologische Anbaumethoden gut mitmachen zu können. Dieses 50%-Ziel, das ist eben unserer Meinung nach nicht weitreichend genug. So, es ist ja so, das Insektensterben also schreitet wirklich in einem drastischen Ausmaß voran. Und wenn man das noch aufhalten will oder sogar sozusagen noch den Turn in die andere Richtung schaffen, also dass die Bestände wieder sich erholen und wieder zunehmen, dann müssen wir einfach loskommen von den synthetischen Pestiziden komplett.
Welche Chancen räumen Sie der Initiative ein?
Ja, also die Corona-Pandemie hat uns jetzt leider das Unterschriftensammeln etwas erschwert, weil aufgrund der Einschränkungen natürlich im öffentlichen Leben da zum Teil es schwieriger wurde, auf dem Marktplatz oder in der Fußgängerzone oder wie auch immer Unterschriften zu sammeln. Aber wir haben es trotzdem mittlerweile geschafft, an die 600.000 Unterschriften zu sammeln. Es sind auch schon in 7 EU-Mitgliedstaaten die Länderquoren erreicht worden. Also man braucht in mindestens 7 Mitgliedstaaten eine bestimmte Mindestanzahl an Unterschriften, damit die Initiative erfolgreich ist. Das haben wir auch schon geschafft. Und ich bin jetzt zuversichtlich, dass wir im Endspurt jetzt noch, nachdem ja jetzt auch wieder mehr möglich ist im öffentlichen Leben, dass wir das noch schaffen werden, die nötige Unterschriftenzahl zusammenzubekommen.
Wie lange läuft die Initiative noch, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ja, da will ich mitmachen, dass der weiß, wo und an wen er sich wenden kann und wie lange?
Die Unterschriftensammlung läuft noch bis zum 30. September. Bis zum 30. September kann ich noch Unterschriften sammeln. Und danach dann eben einschicken bei der Initiative oder zum Beispiel auch im Umweltinstitut. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will mich da noch engagieren und ich würde gern entweder online das an meine Freunde weiterschicken oder tatsächlich mal rausgehen und Unterschriften sammeln, dann findet man zum Beispiel bei uns auf der Webseite vom Umweltinstitut da die Informationen und kann sich dort auch die Unterschriftenlisten bestellen.
Frau Feicht, was denken Sie, wie wird sich die Lage für die Bienen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in der EU, aber wir sprechen ja auch über eine globale Sache, also auch weltweit entwickeln? Gibt es da zwei Szenarien, wo Sie sagen, wir haben den Worst Case und wir haben den Best Case?
Der Worst Case wäre natürlich ein Business as usual, also ein weiter wie bisher, gerade eben in der Landwirtschaft, wo wir nicht eben den Umstieg auf eine konsequente ökologische Agrarwende schaffen, weiterhin Pestizide einsetzen wie bisher und den Verzicht eben nicht schaffen, dann würde ich sagen, haben wir in ein paar Jahrzehnten keine oder kaum mehr Wildbienen und auch andere wildlebende Bestäuber werden wir dann selten noch sehen. Wir müssen dann wahrscheinlich sehr aufwendig Bienenvölker durch die Gegend fahren, um unsere Ackerfrüchte zu bestäuben oder die per Hand bestäuben, wie das ja auch in anderen Teilen der Welt bereits mit extrem viel Aufwand passiert. Ganze Ökosysteme wären zusammengebrochen. Wir hätten Engpässe in der Lebensmittelproduktion. Also es ist wirklich kein schönes Zukunftsszenario. Und der Best Case, den ich natürlich lieber erleben würde, wäre, dass wir die Kurve noch kriegen, eben es schaffen, auf die synthetischen Pestizide in der Landwirtschaft wirklich umfassend zu verzichten. Jeder auch in seinem eigenen Garten übrigens auf Pestizide verzichtet, wo im Privatbereich auch viele eingesetzt werden. Und ja, wir eben es dann durch diese Maßnahmen sowohl in der Landwirtschaft als auch im Privaten schaffen, dass die Bestände sich erholen und dann auch in einigen Jahrzehnten unsere Kinder und Enkel noch das Geschwirre und Gesumme von Hummeln, Schmetterlingen und Käfern kennen und das eben keine ferne Erinnerung aus alten Filmen dann sein wird für künftige Generationen.
Frau Feicht, vielen lieben Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Ich denke, den Worst Case möchte niemand von uns, aber für den Best Case ist vor allem politisch noch ein langer Weg vor uns. Falls ihr die Europäische Bürgerinitiative da unterstützen möchtet, ich packe euch den Link in die Shownotes dieser Folge und habe noch einen Imker-Insider-Tipp für euch, wie ihr mithelfen könnt, die Bienen zu schützen, neben blühenden Wildgärten, und zwar Honiggläser, nur gründlich ausgewaschen in den Altglascontainer. Denn die Bienen, die sich auf der Suche nach Essen darauf stürzen, weil sie keine Blumen mehr finden können, können durch die Gläser gefährliche Bakterien in den Bienenstock schleppen. Ist tatsächlich ein großes Problem, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Bei Fragen oder Meinungen zum Thema Bienenschutz erreicht ihr mich wie immer über die Euronet Plus Community bei Facebook oder Instagram.